Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin aus dem wohl saubersten Bereich Deutschlands. Aus dem sauberen Bereich. Und was das genau ist, das werde ich gleich erklären. Sieht man hier praktisch zumindest von der Location her eine sehr hygienische Sendung. Baywatch Berlin wird heute an unterschiedlichen Orten aufgezeichnet, während Thomas und Jakob im schmutzigen Bereich sitzen, was übrigens der Rest der Welt
ist. Dein Büro?
Bin ich. Der schmutzige Bereich ist der Rest der Welt. Der saubere Bereich, so redet man hier zumindest an dem Flughafen, an dem ich mich befinde, von dem Bereich, der gecheckt wurde durch den Zoll, durch die Sicherheitsschleusen, durch die Mitarbeiter, die hier geschult sind und praktisch den Bereich hinter der Sicherheitsschleuse, das ist der sogenannte saubere Bereich. So reden wir hier in Kassel-Calden, wo ich mich befinde, weil wir hier gerade etwas drehen an einem Flughafen und das eben im sauberen Bereich. Dann darf man auch nicht in den schmutzigen Bereich, zur Erinnerung, Rest der Welt,
ja,
weil dann muss man sofort wieder durch die Schleuse durch und wird aufwendig wieder neu gecheckt. Das gilt für jeden Mitarbeiter, der hier jeden Tag herkommt und für uns natürlich auch.
Das ist mir jetzt schon zu bescheiden, Klaas. Du drehst eine neue Staffel von Check Check.
Ja.
Das ist ja die Serie, in der du einen Sicherheitsmitarbeiter spielst, zu sehen auf Join, ne? Die erste Staffel ist aktuell auf Join und was ist jetzt die zweite oder wie? Oder
ja, genau. Nein, wir haben uns entschieden, einfach nach der ersten die zweite zu machen und nicht zur Verwirrung aller mit der dritten oder siebten anzufangen.
Das ist schlau, das ist ein gutes Konzept, ja.
Exakt. Und deswegen machen wir jetzt also die zweite Folge richtig. Und wir sind jetzt hier und das ist der Grund, warum wir das direkt am Anfang sagen, weil wir nicht zusammensitzen. Das ist das erste Mal, dass ich also nicht mit euch gemeinsam in meinem Büro sitze und wir uns gegenseitig anschauen und in die Mikrofone sprechen, sondern ich bin hier in Kassel-Calden. Das ist also praktisch mal außerhalb von Kassel an einem Regionalflughafen, an dem wir drehen. Und da sitze ich jetzt gerade in meiner Flughafenuniform, natürlich in meiner Fantasieflughafenuniform aus der Sendung, sitze ich in so einem Set, was eigentlich ein Büro ist und rede hier in dieses, ich fühle mich ein bisschen wie ein Whistleblower, ehrlich gesagt.
Ja, aber wir vermissen dich hier auch. Es gab keine Croissants heute, es ist wirklich eine kalte, düstere Atmosphäre hier. Ich sitze hier mit dem Lund und
es ist so eine kalte, sterile Profi-Atmosphäre. Ja. Man grüßt sich nicht groß, Kopfhörer auf und ab dafür. Und da merkt man dann schon, was auch fehlt hier. Ne? Mhm. Du bist schon auch in diesem Podcast, muss man dann so die liebe Seele. So dass du hast fast so was Mütterliches, du empfängst uns die hier mit offenen Armen und du hast dann teilweise auch schon in so ein Schüsselchen die Croissants gepackt und es weht einfach so Liebe durch jedes Fenster, wie wenn die Mutter so Kekse backt und das geht dann so ins versiffte Kinderzimmer. Man weiß, jetzt lohnt es sich mal raus. Rauszukommen.
Naja, das ist also
bei dir ist es kalt in der Umgebung, bei uns ist es kalt im Herzen. Weil
ja, das ist wirklich, also ja, wer hätte das gedacht?
Och.
Weil du bist ja eigentlich nicht so ein umarmiger Typ. Ne? Du bist ja, das kann man ja nicht ahnen, wenn man dich jetzt nur durch so einen Fernseher kennt, bist ja eigentlich eher so ein normaler, sachlicher Typ. Du schüttelst die Hände, du bist freundlich und verbindlich, aber Joko zum Beispiel ist ja ein totaler Umarmtyp.
Ja.
Ne? Und so teilt sich ja auch letztendlich die Welt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Es gibt
in sauber, dreckig und umarmen und nicht umarmen.
Nicht umarmt, sachliche und umarmen Menschen.
Ja, genau. Und ich bin eher so ein Typ. Aber natürlich, klar, so ein bisschen kann ich natürlich auch so dieses Gefühl, was in so einer Rama-Werbung, wer das noch kennt aus den 90er Jahren, also dass man so ein Gute-Laune-Colli hat, der einem so durch die Beine geht, dass man so das morgendliche Licht so zum Fenster reinscheint, dass man gut drauf ist, dass man so einen zitronengelben Pullover noch um die Schultern gelegt hat und gerade die Haare nochmal gebürstet hat, dass die also nicht so mit so Gel verklebt sind, sondern einfach so fluffig zur Seite gekämmt. So dieses Grundgefühl möchte ich im Leben vermitteln und es ist schön, dass das bei euch noch ankommt, dass ihr sowas noch merkt, weil also ihr seid ja da irgendwo in Kreuzberg, ne? Da irgendwo in einer
ja, im Büro hier.
Hast du schon vergessen, wo man ungefähr dein Büro ist?
Deutsch kannst du aber nicht sprechen, ne?
Das kann ich noch, ja. Aber man muss ja da wirklich froh sein, dass man da wirklich auch heile am Büro ankommt und so. Also es ist dann wirklich keine wahnsinnig einladende Atmosphäre drumherum. Also wenn da einem nicht irgendwie ein freilaufender, durchgeknallter ins Auge pisst, dann hat man schon einen schönen Morgen gehabt, ne?
Das stimmt, ja.
Habt ihr Dschungelcamp geguckt?
Wir haben hier so ein bisschen Latenz, oder?
Ja, das ist so, also wir sind alle so zu Thorsten Legert geworden. Durch so eine kleine Tonlatte.
Durch dänische Vorrichtung. Genau. Sind wir jetzt inside Thorsten Legert.
Ja. Being Thorsten Legert.
Ja, Klaus, guckst du inzwischen Dschungelcamp?
Nee, ich guck das nicht. Mir ist das egal. Wirklich, mir ist das vollkommen egal.
Weil anhand der gestrigen Folge könnte Schmitty doch mal den Begriff des Großmimtums erklären, oder? Was wir darunter verstehen.
Anhand der gestrigen Folge? Ja.
Also, vielleicht fasse ich kurz zusammen. Gestern ist Sonja Kirchberger ausgezogen. Nee, eigentlich schon vorgestern. Mhm. Aber gestern hat man nochmal ja immer den halben Tag bis zum Auszug gesehen. Und Sonja Kirchberger hat erzählt, also gestern und vorgestern, ist sie eine Mitcamperin angegangen, nämlich die Elena Miras, und hat gesagt, also und auch Dani Büchner, und hat gesagt, also wer Dschungelkönig wird, der muss für etwas stehen. Die Leute wollen da keine Ja-Sagerin, die wollen eine starke Persönlichkeit. Und dann sagt sie auch so ganz enttäuscht, weil sie dann rausfliegt, ach, kannte ich, also ich bin in den Dschungel gegangen und ich habe mir erwartet vom Dschungel einen Sparringspartner, einen Seelenverwandten, einen Austausch. Und was finde ich hier vor? Also hier sind keine geistigen Größen. Und mit diesem enttäuschten Fazit ist sie dann von dann geritten.
Ja, aber dann, sie war gerade auf so dem Höhepunkt des Großmimentums. Wir bezeichnen so Großmimentum immer, das basiert auf einem Artikel, den wir irgendwann mal gelesen hatten, wo über Armin Müller-Stahl gesagt wurde, dass er da in seinem Schal irgendwie, alles, was er macht, ist eine große Geste. Und alles, jedes Wort, jede Tätigkeit von ihm sagt aus, er ist ein großer, großer Schauspieler. Und zwar nicht irgend so ein Dahergelaufener, sondern so von Weltformat.
Ja.
Und das hat Sonja Kirchberger auch ausgestrahlt. Und dann hat aber RTL das einzig Richtige gemacht. Hat sie aus dem Dschungel rausgefahren, hat sie unter dem Vorwand einer Schönheitspflege und irgendwie so ein Beauty-Salon geschickt. Und da hat sie erstmal richtig die Pampe ins Gesicht gekriegt und so eine Gurkenscheibe auf die Augen und wurde dann von ihrem Begleiter überrascht. Und das führte dann dazu, dass sie ein voll deepes, warmherziges Gespräch Aug in Aug hatten, aber sie hatte halt die ganze Zeit diese Pampe im Gesicht. Und das, dafür liebe ich RTL.
Das ist ja auch mal schön, die Begleiter sind ja so richtige Furzweckschnüffler und Ja-Sager. Die werden dann so herangekarrt, noch isoliert von der Gesellschaft oder übrigen von den übrigen Leuten, die im Hotel Versace sitzen und ja die Wahrheit sagen könnten. Und dann werden die erstmal befragt nach dem ersten Feedback, und dann hat Sonja Kirchberg gesagt: Zunächst war ich authentisch, und der Typ so: Ja, hundertprozentig, war super authentisch. War ich stark? Ja, du warst stark, du warst super stark. Und dieses Feedback hat man so richtig gesehen, das hat die Haut aufgesogen wie die ersten Sonnenstrahlen.
Also Klaas, wenn du jetzt ein bisschen Feedback brauchst, ne, du kannst uns jetzt mal so drei Fragen stellen, genau. Und wir beantworten die so wie die Begleitung von Sonja Kirchberger.
Ja, bitte sehr.
Okay, also bin ich ein frischer, lustiger Moderator am Zahn der Zeit?
Absolut, ja. Sehr frisch, sehr am Zahn, jung, ja. Muss man sagen, ja, toll.
Okay. Habe ich eine sexy, sonore Stimme, der man gerne lauscht?
Schmitty?
Ah, ja, absolut. Das ist die sexieste Stimme, die man je gehört hat, und es ist einfach fabelhaft.
Kann man nicht genug von kriegen. Ja. Möchte ich aufnehmen und immer bei mir haben.
Wenn es diesen Podcast nicht gäbe, man müsste ihn erfinden.
Eigentlich eine gute Dienstleistung. Können wir anbieten, so wie Frank Zander.
Machen wir ein Startup. Ruf Joko an.
Aber sag mal, gibt's da nicht immer noch, wo ich dann immer denke, die da am meisten Spaß haben müssen, das sind die Ersatzkandidaten. Die kamen da doch immer noch
es
so eine
gibt
ganze
keine.
Batterie.
Nein, dieses Jahr nicht. Ja, gibt's leider.
Wie? Böser Fehler.
Was ist, wenn,
ja,
die, ist das, also, aber ist es nicht so, dass da immer so 5 Leute auf Abruf sind, denen dann also auch vollkommen klar sein muss, dass es für die erste Reihe nicht gereicht hat? Aber wenn 2 einen Herzinfarkt haben und der dritte irgendwie, weiß ich keine, eine Psychose kriegt und nackt durch den Dschungel rennt und weg ist, dann wird dann der noch hinterher gecastet und so.
Leider,
und darf
dann
den Platz einnehmen.
Gibt's sowas? War früher so gängig, aber ist nicht mehr. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, einen mehr reingeschleust, das war dieser abgehalftete CDU-Politiker, der dann auch wirklich nach einem Tag
Günter
wieder
Krause,
raus ist.
Aber Günter Krause, wirklich eine interessante Geschichte hat, aber wirklich auch nah an der wirklich pathologischen Verrücktheit schon war. Ne?
Genau.
Also, und der jemand, ist dann, der sich wirklich komplett ins Ausgelogen hat und schon vor 20 Jahren. Ne?
Und der ist dann also in Anführungsstrichen wiedererwartend direkt am ersten Tag ausgezogen, und für den kam dann keiner nach. Weil
ich habe eine Vermutung, warum die das so machen. Weil die haben dafür einen Freischuss. Man weiß ja auch, Klaas, du hast es nicht gesehen, aber Sonja Kirchberger hat wirklich abgeliefert, die letzten 2 Folgen. So, die war alles, was man sehen will beim Dschungelcamp, ne? Wirklich, da geht mir das Herz auf, die hat mit allen angelegt, es war irgendwie, da war Pfeffer drin, und das Großmimentum gab's doch gratis dazu. Mhm. Und was machen die Zuschauer? Wählen die raus.
Ja.
Und stattdessen kreucht und fleucht da so ein Raul Richter rum, so. Und das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und ich glaube, das weiß RTL schon, dass die Zuschauer manchmal so ein bisschen unberechenbar sind. Und die nehmen sich dadurch einen Freischuss, dass wenn einer auszieht, können sie irgendwann mal sagen, diese Woche zieht niemand aus. Oder zieht niemand aus, ja. Weil damals ja dieser Politiker, der ist ja ausgeschieden.
Damit die noch ein bisschen gären kann, die Sonja.
Und dann haben die so eine Sonja noch mal so durchgemogelt für eine Nacht.
Ah, ja. Okay.
Hat sich gelohnt.
Ah, ich verstehe.
Okay. Gibt es noch Leute, die euch einfallen bei diesem Oberbegriff Großmimen? Hätte da nämlich jemand, den ich auch persönlich kennengelernt habe.
Ja, naja, also jetzt ganz aktuell, sagen wir eine moderne Version, ist ja Mr. Aldi-Tüte. Lars Eidinger.
Lars Eidinger.
Ja. Ja, der stimmt. Mit seiner 500-Euro-Bre-Aldi-Tüte sich vor wehrlose Obdachlose stellt und Fotos von ihm macht. Also heute ist übrigens Mittwoch, ne? Wir zeichnen heute am Mittwoch auf. Und nur falls er jetzt bis dahin schon wieder mit der Lidl-Tüte den nächsten Skandal abgeholt hat, kann ja sein, dass sich dann sowas immer schnell entwickelt. Aber auch er neigt, sagen wir mal, zu einer modernen Version des Großmimentums, was bei ihm sich natürlich anders ausdrückt als bei den Mathieu Carrières, diese Schauspieler, ja. die so in den 70er, 80er Jahren in West-Berlin da an der Leonhardstraße gewohnt haben und dann kam noch Katja Riemann vorbei und war 19 erst und so. Diese Generation ist die eine, ne? Und dann kommt jetzt so die nächste und die drücken das natürlich so ein bisschen anders aus. Vielleicht mit einer selbst designten Aldi-Tüte aus Leder, mit dieser urbane Schick und dieses bisschen provokante.
Also ich habe ja mal Jan-Josef Liefers näher kennengelernt und wie gesagt, ich kann jetzt nur meinen Eindruck schildern, ne? Ich werde ihm sicher jetzt nicht in seiner gesamten Persönlichkeit gerecht und er ist ja auch ein sehr beliebter Schauspieler in Deutschland, holt ja mit dem Tatort regelmäßig 10, 13 Millionen Zuschauer. Ich hatte ihn getroffen für ein berufliches Treffen in einem, auch witzigerweise, wie du sagst, Charlottenburger Café, also auch so ganz mit so Dielenboden und es gibt eher so österreichisch inspirierten Kaffee wie so ein Einspanner oder wie das heißt oder ein Verlängerter und so. Und in diesem Ensemble haben wir uns da getroffen und hatte mich irgendwie auch so ein bisschen gefreut, hatte mit Arbeit mal mit jemand anders als Joko und Klaas, ist ja erstmal eine Chance und gut. Und also dann setzte der sich hin und was der jetzt gemacht hat, ist, mein Eindruck war, er verwechselt sich mit seiner Rolle. Also er ist ja ein Typ mit seiner Vita, ne? Und er spielt einen Professor Börne. Und dieses Professorale, das hatte jetzt immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Also ein Professor, der hat ja sehr, sehr lange studiert und ganz wenige Leute in Deutschland sind überhaupt intelligent genug, haben wissenschaftliche Arbeiten vorzuweisen, so dass sie dann an einen Lehrstuhl berufen werden, habilitiert. Männer und Frauen wirklich von wissenschaftlicher Brillanz dürfen dann an einem Lehrstuhl andere Wissenshungrige unterrichten. Und dieses komplette Verhalten von jemand, der sowas im Leben geleistet hat, hat nun Besitz ergriffen von Jan-Josef Liefers und es hat sich zum Beispiel so geäußert, ich habe den immer so Schwachsinn halt vorgestellt, ne, und man hat dem so ein YouTube-Video gezeigt und meinte so und dann können wir dann was anzünden, Furz und dann passiert das und dann der explodiert und kommt mal so eine Dicke rein und sagt dieses und so.
Das,
ne?
war ganz kurz, wenn ich kurz einhaken darf,
gerne.
Ja? War dein Plan, um endlich von Joko und Klaas wegzukommen und diese eine Tür, die dir da gerade
mal was anderes aufsteht, machen.
Richtung Charlottenburger Großmimentum, ja? Diese kleine Chance, die wolltest du am Schopfe packen, indem du Jan-Josef Liefers in diesem Café YouTube-Videos von angezündeten Fürzen zeigst.
Nein.
War das dein Plan, um endlich rauszukommen aus dem Gulag Joko und Klaas?
Ja, pass auf. Also durch diese weit geöffneten hölzernen Flügeltüren mit Parkettboden und Fischgrätparkett bin ich durchgesprintet und habe hier meine Chance gesehen auf das ganz große Ding. Und ich wollte jetzt praktisch mit jungen, hippen, coolen, edgy Humor, wollte ich ihm Jan-Josef Liefers zeigen, pass mal auf, so geht's nämlich auch. Und dafür haben wir uns da getroffen, ja. Und also ich war wirklich total vorbereitet, hatte 1000 Sachen dabei, alles immer vorgestellt und hab dann so die ganze Zeit gewartet, dass Begeisterung in ihm hochkommt. Was aber er gemacht hat, und das ist dieses Professorale, von dem ich jetzt gesprochen habe, der hat seine Brille abgesetzt, hat die so in einer Hand genommen, hat dann ganz nachdenklich geguckt, wie jemand, der eigentlich gerade nochmal durchgeht, schwarze Löcher, wie kann man das Problem lösen? Und hat dann angefangen, den Brillenbügel in den Mund zu nehmen und daran so zu lutschen. Wirklich wie jemand, der in der Enzyklopädie gezeugt wurde. So hat er dann dran gelutscht, hat so in die Weite geguckt und hat dann so nachdenklich gesagt, ja, ja, ist eine gute Idee.
Oh Gott, ey.
Also du, Du willst einen Furz anzünden. Mhm. Na, das ist schon, das ist gut. Aber ich will kurz erzählen, also ich werde heute Abend da an einer Kirche einen Preis verleihen und das ist eine Jazzveranstaltung, also ein Jazzpreis von Manfred Krug. Und ich bin großer Jazzfan. Vielleicht machen wir irgendwas so mit Jazz. Liebe Jazz. Und ich sagte, also wolltest du jetzt, also den Furz anzünden, fandst du das jetzt gut oder eher dann was mit Jazz, weil Jazz ist schon was anderes als ein Furz anzünden. Ja. Ja, das stimmt, ja. Also er hat mir wurde 3 Stunden lang zugestimmt. Am Ende wusste ich überhaupt nicht, was er will. Hat dabei halt immer
und dann
so ganz...
habt ihr was mit Jazz gemacht?
Nee, wir haben gar nichts gemacht. Ich habe gekündigt. Das wird kein Witz. Das ist mein einziger Misserfolg im Leben, ist diese Nummer. Also das war ging um eine Preisverleihung und ich habe irgendwann...
Das gönne ich dir irgendwie, dass du wieder zurückgeschickt wirst.
Ich habe dann, gekündigt, weil das war hat so überhaupt keinen Spaß gemacht. Das hat einfach nicht... Das war
aber auch so eine Zeit, wo du wirklich so ein bisschen Flücke wurdest. Ja, ne? Und du wolltest dann mal über den Teller rangucken. Genau. Und da drüben ist das Gras grüner und so. Und seitdem hat sich das komplett, also kam nie wieder auf. Ein Treffen mit Jan-Josef Liefers und das Thema ist gegessen.
Ja. Muss ich wirklich sagen, da bin ich ihm dann wirklich dankbar. Ich kannte die Geschichte in diesen Einzelheiten nicht. Ich bin ihm da wirklich dankbar.
Ja,
und finde das auch ganz gut, dass man, das ist manchmal kommt dann halt dieser Freiheitsdrang und so, das bist ja nicht der einzige Mitarbeiter, dem das mal so gegangen ist, ne? Dass dann irgendwie so mal das Gefühl hat, ach, da draußen, da gibt's noch ganz viele tolle Dinge, die man
so machen
kann.
Na, du sitzt jetzt auch in Kassel, Klaas, ne?
Ja, nun, ich bin ja, das stimmt schon.
Who are you to judge?
Aber es gibt ja viele Mitarbeiter, die dann rausgegangen sind, eben in diese Realität. Und dann wirklich auch heulend wieder zurückkam und dann wieder bei uns waren und dann auch für immer.
Es gab auch viele lachende Gesichter, die einfach gegangen sind und gelacht haben. Einfach weg waren. Ein besseres Leben haben.
Bis heute nicht wieder gesehen wurden. Reiche, berühmte.
Gibt's auch so ein paar, ja genau, die jetzt so richtig bedeutungsvolle Sachen machen, die sie niemals bei uns hätten erreichen können. Das stimmt, das gibt's auch, aber das wollen wir jetzt ja niemanden inspirieren.
Aber das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, weil es vielleicht eine sehr berufliche und sehr, sagen wir mal, detaillierte Betrachtung von dem ist, was wir machen. Was ich wirklich toll finde, ist, dass hier in der Firma arbeiten nur Leute, die arbeiten was. Die wollen was arbeiten, voller Leidenschaft, eine Fernsehsendung machen, aber die verstehen sich nicht als Künstler. Die sind hier nicht als Künstler und sagen, wie kann ich mich heute selbst verwirklichen? Was soll mit meiner Kunst heute passieren? Und wie kann ich Ansätze von dem, wie ich die Welt sehe, in einer Sendung platzieren? Sondern hier sind Leute, die sagen, Mensch, 9 Uhr, zack, zur Arbeit, jetzt machen wir. Und dann gehen wir nach Hause und dann ist auch gut. Und deswegen, muss man auch euch als Kompliment machen, dir und Joko, seid ihr auch nicht unberechenbare, verrückte Arschlöcher, sondern ihr seid zwei nette Kollegen, die einfach ganz normale, reiche Arschlöcher sind und denen man einfach wahnsinnig gern arbeitet, weil keiner von euch sagt, so, das und das Problem, das müssen wir jetzt mal aus den Angeln heben.
Also ich habe letztens was gehört über uns. Und zwar... war es so, dass wir im Büro, also jetzt gerade, man muss ja so ein bisschen die Zeit einordnen, was jetzt gerade los ist, ne? Und jetzt zum Beispiel alle, die jetzt Late Night Berlin vorbereiten und die jetzt also dafür arbeiten, die sind ja jetzt noch weit, weit vor der ersten Sendung. Und das ist natürlich ein bisschen eine andere Struktur, ein anderer Rhythmus momentan so im Arbeitsalltag als jetzt in einer laufenden Sendungszeit oder so, ja? Das heißt, da gibt's jetzt öfter mal so Treffen, wo alle zusammensitzen und jeder alles sagen kann. Das kann manchmal ein bisschen zehrend sein. Das ist manchmal total lustig. Aber es ist zumindest die einzige Zeit im Jahr, wo das so passiert, dass man sich oft und lang und mit vielen Leuten zusammensitzt und das so macht. Weil man eben nicht den Drang hat, jetzt muss das übermorgen so und so fertig sein und da sitzt einer im Schnitt und da ist einer weg und so weiter. Und da war jetzt vor kurzem, im Großraum Florida TV gab es ein Meeting bei uns im Büro, da war ich auch nicht da. Und die haben in einem Raum neben dem Konferenzraum gesessen, wo die ganze Late Night Berlin Redaktion war und haben dann so ernste Sachen besprochen, so etwas ältere Leute, die normalerweise eher nüchtern ihre kreative Arbeit angehen und dann brandete immer mal wieder Applaus auf aus dem Konferenzraum und dann dachten die am Anfang noch, da hat jemand Geburtstag. Da wurde so richtig, applaudiert und so. Und dann war das wieder vorbei und dann 10 Minuten später gab es wieder Applaus, großen Applaus und Gelächter, großen Applaus. Und hieß es, Mensch, da hat ja noch einer Geburtstag, das ist ja irre. So, ne? Da wird dann wahrscheinlich genau die Uhrzeit desjenigen, wann der zur Welt gekommen ist, wird dann da beklatscht. Ne?
Alter, ich
deswegen
hab ja, ich
die zwei unterschiedlichen Abläuse. Und dann, muss ich nur kurz sagen, ging es immer so weiter, es wurde alle 10 Minuten applaudiert und ganz am Ende wurde sogar noch skandiert, USA, USA, USA.
Und
da wurde ich dann gefragt, was da wohl los gewesen sei. Und dann habe ich gesagt, es war wahrscheinlich so eine Art Brainstorming und da wurden Leute dann über Gebühr, nehme ich mal an, abgefeiert für ihre Ideen oder so, ja. Und es war so eine richtige Jürgen Höller Sektstimmung, muss da geherrscht haben.
Klaas, ich habe mein Büro direkt neben dem Konferenzraum. Ja. Und im Moment ist es ja so, dass sie wirklich die ganze Woche sitzt die Redaktion von Late Night Berlin da und denkt Sachen aus und wie du beschrieben hast, applaudiert sich oft selbst. Und ich saß diese Woche vorm Fernseher und da kam die absurdeste Show des gesamten Jahrzehnts, möchte ich jetzt schon sagen. Das war die Nachbetrachtung, also ich bin ein Star.
Die große Dschungelparty.
Die Stunde danach.
Gottes
Nein,
Willen,
die Stunde danach. Und moderiert von Angela Finger Erben und dann werden nochmal so ehemalige Dschungelkönige eingeladen und so.
Von wem?
Angela Finger, RTL-Ikone, die moderiert so alles so, wenn Sommerhaus der Stars hat einer auf die Klobrille gepisst, dann hat die den danach zu Gast.
Ah ja.
Genau. So, und jetzt hatte aber RTL gemacht, wir könnten den Dschungel noch ein bisschen mehr ausschlachten und hat vor der eigentlichen Dschungelsendung noch eine Dschungelparty geschmissen. Genau. Und da wirklich so alles, was Rang und Namen hat der letzten 10 Jahre von Dschungelteilnehmern, war da. Ross Anthony, Julian F.M. Stöckel, Per Kusmark und. Die waren alle da und haben während der Sendung gesoffen. Dann kam die eigentliche Ich bin ein Star-Sendung und danach die Stunde danach. Und die waren alle mega blau und es war wirklich, wie beschrieben, Ross Anthony, Julian F.M. Stöckel, Matthias Manchapane und Per Kusmark und irgendwo.
Oh, das sind diese Siegfried und Roy da von Gran Canaria, genau. Ne?
Und ich schwöre dir, das war auch super. Es ging eine Stunde ging so, ich habe das aufgenommen. Du musst dir das, was du jetzt hörst, auf eine Stunde verlängern und das ist genau das, was ich in meinem Büro den ganzen Tag höre, wenn Late Night Berlin brainstormt zur neuen Sendung. Pass auf, ich spiel's mal ab.
Sag mal, ich hab's jetzt. Ich höre den Julian F.M. Stöckel hört durch.
Also weibisches Gekeife.
Der setzt sich in diesem indifferenten Lärm, setzt er sich durch.
Es ist so krass. Die haben wirklich, die waren alle angeschickert und waren so, wie sie sind, ne? Und haben da rumgekeift. Und das ging eine Stunde so.
Ja,
und das ist das Erlebnis, wenn man sein Büro.
Wir haben jetzt auch,
ja,
muss
aber
ich sagen.
Ganz ehrlich, dafür musst du dir auch keine ehemaligen Dschungelkandidaten einladen. Wir sind ja auch öfter mal und vor einigen Jahren das erste Mal auch so der Idee erlegen, die natürlich eine Scheißidee ist, dass man, wenn man lustige Partystimmung im Fernsehen zeigen will, dass man dann auch tatsächlich Thema, einfach ja, wie so eine Art Party macht, ja, und dann den Leuten Alkohol gibt und so weiter. Und das haben es mehrmals danach auch noch gemacht, aber einmal haben wir es eigentlich so gemacht, dass man es danach nicht hätte nochmal machen sollen. Wir sind dann irgendwie denselben Fehler zweimal gemacht, ist ja auch nichts Neues, aber wir hatten mal eine Silvesterfeier von Zirkus Halligalli, gab es so ein Silvester-Special. Und da haben wir dann einfach irgendwie so Freunde und Bekannte eingeladen, ich weiß auch nicht. Und also es lief im Fernsehen, es wurde gefilmt,
ja.
Aber es waren so im Studio waren so ganz viele so irgendwie so Leute, so Freunde von Mitarbeitern und so und halt so zersetzt von so Prominenten. Die haben dann auch alle schon was zu trinken bekommen und dann ist es aber völlig ausgeartet. Also es ist alles passiert, was bei einer echten Party auch passiert. Irgendwann hieß es mitten, während der Sendung hieß es, da hat einer hingekotzt. Ja, da musste man halt gucken, da ist an einer drauf ausgerutscht. Dann ist irgendeiner so ganz schreiend und panisch aus der Küche da, also aus dieser Barecke rausgelaufen und hat gesagt, Evil Jared rührt die Drinks mit seinem Pimmel um. Dann hat Moritz Bleibtreu war zu Gast, der hat sich irgendwann das Mikrofon abgemacht, weil er irgendwie beschlossen hat, jetzt ist die Sendung vorbei für ihn, hat sich eine Zigarette angezündet.
Ein Freund von Benny hat in die Lampen, also es gibt ja immer so eine Reihe, wo Lampen die Wand angestrahlt haben vom Halligalli-Studio und da hat der reingekotzt, weil er schon so unglaublich besoffen war.
Diese teuren, diese Kegel.
Ja, genau.
Oh Gott.
Das ist wirklich krass, ne? Also die trinken da ein bisschen was und die vergessen völlig, dass sie mitten in einem TV-Studio, die waren ja einfach.
Und das war wirklich schlimm. Dann hat auch irgendwann Joko zu Fariyadim gesagt, so, ja, nee, war doch ganz gut jetzt das Interview. Und dann hat Fariyadim gesagt, wie? Wurde das jetzt schon gefilmt?
Und es sind, gibt immer Sendungen, natürlich selten, da ist es so, dass meistens ist es ja so, der Schmitti, ich und Thomas Malz, wir sitzen im Ü-Wagen und betrachten von dieser Regie aus, was da so vor sich geht und guckt, dass so etwa der Sendungsplan eingehalten wird. Und dann gibt es Sendungen, da muss dann einer von uns ins Set gehen, mitten in der Sendung und mit den Leuten reden. So gut, und ja, das ist ein hundertprozentiger Indikator, dass etwas wahnsinnig schief läuft. Ja. Wenn einer raus ins Studio kommt, dann so wisst einem von euch beiden ins Ohr, wisst ihr sowas wie, Klaas, das läuft hier gerade irgendwie schief, also es sind hier 30 Schwerstbesoffene, wir müssen uns jetzt irgendwie konzentrieren, dass wir die ein paar Moderationen, die geplant sind, jetzt über die Bühne kriegen.
Lass mal Part F streichen, genau, wir kommen streichen jetzt direkt zur Verabschiedung.
Wir streichen das Schachspiel gegen den Weltmeister, dafür kann hier aus Kotze eine Pyramide geformt werden, das machen wir jetzt, bitte moderier das konzentriert runter, dann geht man teilweise noch zu Gästen und sagt, lieber Herr so und so, also
das, du tust dir doch hier auch keinen Gefallen damit.
genau, das läuft gerade, also ist alles, nee, erstmal, man, pass auf, jetzt ist ja das Entscheidende, man muss das so sagen, dass sie nicht völlig bedröppelt sind und in ihrer Eitelkeit so gekränkt, dass sie sofort sagen, das darf nicht gezeigt werden, deswegen muss man jetzt so einen Mittelweg finden.
Ja, wie Jan-Josef Liefers, man sagt, das war schon sehr gut bis dahin.
Genau, es ist super, also jetzt erstmal von rein, die Stimmung, klasse. Die ist spitze, das ist transportiert sich auch super, hier ist eine richtig, wir haben schon was viel gelacht, aber ist richtig klasse, wie das hier läuft. Aber so ein kleines Müh im Müh-Bereich wäre super, wenn du jetzt diesen Longdrink eine Spur langsamer trinkst, sodass wir die nächsten 2 Stunden geplant noch etwas besser durchhalten.
Also, und pass auf, dass du da nicht was auf der Kotze ausrutschst. Ja,
genau. Ich will so kurz was erzählen. Wir hatten, also es gab diese Halligalli Silvestersendung, ist ja schon ein bisschen her jetzt, ja, ne? Aber es gab auch in, sagen wir mal, man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückreisen, ja, um da noch einen weiteren Punkt zu finden. Und jetzt, ich sag mal, Ende 2019 gab es die große Weihnachten bei Joko und Klaas Show, ja?
Ja.
Die lief gut. Die lief strukturiert, da war alles in Ordnung.
Eine schöne
wir Zeit. Haben gelernt aus dem Jahr davor. Denn im Jahr 2018, am Ende des Jahres, gab es auch schon mal eine Folge. Ich will jetzt nicht das große, ich will jetzt nicht da alle Schubladen aufziehen und sagen, was da los war. Das wird auch zu weit.
Darf man das erzählen überhaupt? Was du jetzt
ja,
erzählst, überlegst, atme nur einmal.
Wir machen Uiuiui, wenn es irgendwie schwierig wird.
Ja, naja, es sind jetzt schon zu Recht auch Sachen rausgeschnitten worden. Ne?
Genau, und zum Beispiel wurde rausgeschnitten, also man wundert sich vielleicht darüber, dass Tim Meltzer da mit großem Brimborium angekündigt
hat. Das will ich nicht erzählen.
Und am Ende gar nicht so richtig viel zu tun hatte da. Nee, weil der einfach gut drauf war. Der war einfach locker drauf, der hatte richtig gute Laune.
Ja.
Und er hat zum einen, und dann hat er noch die ganze Zeit, hat der Herbert Grönemeyer, der auch da sein musste, den hat er immer die ganze Zeit immer Herbie genannt, dann in seiner sehr guten Laune. Herbie. Und Herbie fand das mittel okay. Ne? Der hat natürlich durch gute Erziehung und durch einfach so ein, der ist ja einfach ein netter, professioneller Mensch, der hat auch die Situation so ein bisschen an sich abprallen lassen. Aber hat Tim Meltzer hat nicht mehr aufgehört, immer während ich was moderiert habe, immer so an mir vorbei zu sagen, Herbie, hey Herbie, Herbie, ich kann genauso gut singen wie du. Du kannst ja überhaupt gar nicht singen. Ich kann ja mindestens genauso gut singen wie du. Und Herbie hat immer gesagt, gut. Okay, mach doch. Und es war so unangenehm, dass ich dann irgendwann zu Tim gesagt habe, jetzt hör mal auf, den Herbie zu nennen. Wieso, habe ich ja gar nicht. Und Herbie saß daneben und hat wirklich also einfach stumm ertragen. Ich habe so eine große Achtung, die ich ja sowieso schon hatte, aber jetzt noch eine viel größere Achtung. Ja, vor Herbert Grönemeyer, weil der das einfach durchgezogen hat. Der saß da, der hat das wie ausgesessen wie seine ersten, wie Sven Otke im Dschungelcamp, wie die Misserfolge seiner ersten 3 Platten, hat er einfach immer weitergemacht. Ja? Und wurde dann nachher belohnt mit Grandezza, die ihm niemand verleihen konnte, außer er selber, durch einfach das stoische Ertragen dieser Herbie-Herbie-Rufe.
Und was jetzt mit der Geschichte gar nichts zu tun hat, aber ich gebe es praktisch wie eine Zutat und die Zuhörer können daraus ihren eigenen Cocktail im wahrsten Sinne des Wortes mixen. Also hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. An diesem Aufzeichnungstag hatte Joko kürzlich erst einen eigenen Gin vorgestellt und diesen Gin hat er allen Gästen in die Garderobe gestellt.
Hat aber nichts damit zu tun.
Hat damit wirklich nichts zu tun.
Hat damit
nächster
zu tun.
Fakt, den man vielleicht als Rezept dann zu einem großen Ganzen zusammenmixen kann. Wir haben uns entschieden, dass unser Frank Thurmann in einem Weihnachtsbütchen Glühwein ausschenkt. Und dann gab es hier eine Redaktionssitzung und gesagt, ja Mensch, Glühwein an sich macht jetzt noch nicht eine witzige Stimmung. Glühwein mit ungefähr 5 Flaschen Wodka, macht aber eine sehr witzige Stimmung. Soweit der Plan auf dem Notizblock. Und ja, das
war eine
wurde,
zu witzige Stimmung, war es am Ende.
Das war am Ende zu.
Kann ich mal, Klaas, weil du das ja eigentlich nie mitkriegst, ne? Du kriegst ja immer mit, wenn Jakob irgendwann reinkommt und da so rumdruckst und viel Jakob auf den Boden seinem, guckt, ne?
Ja, weil Leute, die Baywatch Berlin hören, die denken ja, Jakob ist immer so ein witziger Typ, ne? Ja. Der ist immer so kicherig, so kringelig, lacht er sich immer und der sieht immer alles mit so einem ironischen Abstand und so. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Jakob manchmal auch sehr unlustig, völlig eindimensional, richtig schlecht drauf ist und wütend ist auf einen. Und dann auch kein einziger Gag mehr kommt, auch seine Fähigkeit, mal einen Schritt zurückzutreten und mal die Skurrilität der Sache zu erfassen, um dann noch vielleicht so ein Witzchen darüber zu machen, wie verrückt schief gerade alles läuft und so. Das hat er ja nicht immer. Manchmal ist er praktisch mittendrin, ohne Netz und doppelten Boden, richtig wütend ist er dann auf mich. Wenn ich nicht gemacht habe, was er gesagt
ja,
hat.
Ja, aber klar, ich will dir mal erzählen, wieso zum Beispiel die zwei Sendungen, die wir jetzt genannt haben, nämlich einmal Silvester, einmal diese Weihnachtsshow mit Schuss.
Ja.
Wie das so in der Regie abläuft. Das kriegst du ja nie mit.
Oh Gott.
So. Also ich sag mal, dass Jakob da ins Studio rennt, das ist die letzte
Eskalationsstufe.
Ja. So vorher. Also wir stellen uns vor, in der Regie sieht's folgendermaßen aus: Da sitzt der Regisseur neben dem Bildmischer, der quasi schneidet, so. Und daneben sitzt 1 bis 2 Redakteure. Oft ist es dann Jakob und Thomas Martins oder ich und Thomas Martins. Und dahinter sitzt die Riege von ProSieben.
Ach ja, stimmt.
Ja, der Unterhaltungschef, die Redakteure. Im besten Fall ist auch noch der Senderchef, der da sitzt.
Ja, die bezahlen das ja.
Vielleicht auch noch der Finanzvorstand. Es sind so, je nach Größe der Show ist da wirklich so, da wollen die alle mal vorbeigucken, wie das so ist bei Joko und Klaas. Die sitzen einem im Nacken. Mhm. Während man vorne sitzt, hat seinen Ablauf vor sich und man geht jetzt die Sendung, geht man an. Das beginnt dann, indem man oft nach hinten guckt zum Finanzchef und sagt, also heute können Sie sich anschnallen, das wird ein richtiges Feuerwerk, wir haben uns da richtig Mühe gegeben. Wir haben in den Hintergrund auch noch ein paar Freunde eingeladen, die geben so eine Partyatmosphäre. We love to entertain you. Feuer ab. So, und dann geht das los und man merkt halt, wie das immer weiter vergurkt wird, ja, aus den Umständen, die wir gerade beschrieben haben. Und es hat dann Folgendes, am Anfang sagt man noch so, ja, ach, das schneiden wir raus. Immer wieder mit Blick zurück zum Finanzvorstand.
Man sich jetzt wegdenken.
Das muss man sich, ja, das kürzen wir ein bisschen, das raffen wir ein bisschen und dann wird das super witzig. Super
wie der
witzig.
Jetzt da hingepisst hat, das schneiden wir einfach raus. Also einfach wegdenken, dass er da hingepisst hat und wir schieben die Kamera so hin, dass man die Pisslache nicht sieht. Dann macht euch keine Sorgen.
Und während wir das sagen, wir drehen uns um zum Finanzvorstand und Senderchef, sagen, wie geil das alles wird und lachen auch noch alles so ein bisschen an. Dann drehen wir uns wieder um zu unserem Ablauf und wir wenn Jakob oder Thomas neben mir sitzt, dann gucken wir uns so über die Schulter so an und sagen so, Alter, wir müssen was machen, ey, das geht nicht mehr lang gut, wir können das nicht mehr so. Und die nächste Stufe ist völliges Schweigen, sowohl von den Senderchefs als auch von der Regie und von uns. Wir gucken uns das einfach an und keiner hat so richtig einen Plan, wie man aus der Nummer jetzt wieder rauskommt. Soll man abbrechen? Soll man irgendwie sagen, war nix, komm, wir probieren es nächstes
Jahr
wieder?
Wobei Thomas Martins auch die Eigenschaft hat, unser lieber Kollege, dann so durch die Zähne so hasserfüllt mit Leuten zu reden. Holt jetzt das verpisste Drecksspiel rein. Ich kann diese Affenpisse nicht mehr sehen. Ihr schiebt jetzt die Drecksküche rein, wir ziehen die Kacke vor, ich raus raus. Und dann ist aber nur so in stiller Wut vereint praktisch.
Und dann will man ja die Moderatoren, man will euch ja auch bei Laune halten, das ist ja völlig berechtigt. Während er
finde ich auch gut so, dass sie dann nicht da diesen Druck da 1:1, sondern zwei, ich bin da ein Künstler. Während kannst du ja nicht da zu mir hinkommen, mir schlechte Laune machen, dann wird ja alles noch schlimmer.
Also wir sagen dann quasi, holt dieses Scheißspiel rein, so die Kacke, schmeißt den Typ da raus, also. Und dann drücken wir auf den Knopf.
Sag Klaas, der soll die Fresse halten.
Und sagen, Klaas, also das war ganz super, super. Es wäre jetzt geil, wenn ihr jetzt im nächsten Schritt vielleicht noch
liefert ihr mich da voll. Jan-Josef, liefert ihr mich da voll.
Ja, das machen wir, aber auch nur bis zum gewissen Punkt. Ja. Und dann sagen wir, Jakob, geh mal ins Studio.
Genau. Und dann mache ich da weiter, aber halt ohne direkt vor Ort.
Also da sage ich aus meiner Perspektive, ganz ehrlich, gibt es da auch nochmal so ein paar, also ich merke schon, sag mal, die Vorstopper, die ihr dann mir so gebt, ne? Die sind natürlich jetzt weniger rund gelogen als jetzt bei komplett Fremden, ne? Oder stimmt. Bei so Gästen, ne? Sondern ihr redet schon ein bisschen ehrlicher mit mir, aber ich merke natürlich trotzdem noch so diesen Welpenschutz, ne? Den mir dazu gedeihen lässt, weil ihr immer Angst davor habt, dass ich dann das in den falschen Hals kriege und richtig sauer werde.
Ja, das passiert auch nur während einer Sendung.
Ja, genau. Nur während einer Sendung und das merke ich natürlich und bin dann wie soll man sagen, also nutzt das auch so ein bisschen aus.
Wie denn?
Also, naja, indem ich halt dann einfach mich auch so ein bisschen so dumm stelle, wie ich behandelt werde. Ich werde so ein bisschen so behandelt, als wäre ich ein bisschen zu blöd zu kapieren, dass das hier gerade jetzt hier so den Bach untergeht. Und dann nutze ich eben praktisch auch das Image, was mir dann verliehen wird, indem ich mich genauso verhalte.
Ach, ist das dann immer, wenn du
wirklich, ist hier was?
Stimmt, du sagst dann immer, was, findest du? Nee, kam jetzt überhaupt nicht so vor. Also, ne? Das ist übrigens noch eine Eskalationsstufe, wenn ich ins Studio muss.
Ja, das stimmt.
Mhm. Aber das kommt dann meistens zu dir, dann komme ich so angetröppelt und dann sagst du, ja.
Ja, muss auch mal sein. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
Übrigens.
Man muss auch mal bei sich selber dann anfangen. Ich finde, man kann nicht immer nur über andere dann sprechen. Man muss auch bei sich selber mal anfangen. Und wir haben das ja eben manchmal auch nicht im Griff und sehen das dann falsch. Und so ist es dann eben, ne? Manchmal habt ihr, was man ja auch bei allem nicht vergessen darf, manchmal habt ihr auch richtig schlechte Ideen, die einfach erst im Studio sich als die schlechte Idee entpuppen, die sie schon immer war.
Ja, das ist
und
wie die Leute, die wir da aus dem Freundes- und Kollegenkreis eingeladen haben, da war es ja sogar so, als die Sendung vorbei war, ne? Da wollten die dann noch weiter saufen. Da mussten wir die zwingen, dass sie sich jetzt verpissen. Und das war so richtig, wir hatten gerade eine Katastrophensendung hinter uns, waren richtig schlecht gelaunt. Und dann sind da noch so Leute, die sagen so, ey, wo ziehen wir jetzt weiter? Also wir ziehen nicht weiter, verpisst euch jetzt hier, ne? Weil wo auch bleiben. Hört jetzt auf, an der Bar zu saufen. Die Bar ist ein Requisit. Sauft woanders, verpisst euch vom Gelände. Wir mussten die da so richtig rauskärchern. Richtig rauskärchern.
Ja. Mir ist letztens was ganz anderes, jetzt eine ganz andere Sache. Mir ist letztens eine ganz peinliche Sache passiert, eingefallen wieder, die mir mal passiert ist, die ich euch, glaube ich, noch nie erzählt habe. Und ich glaube, ich habe die noch nie jemandem erzählt. Die ist mir einfach nur passiert und ich habe das so für mich irgendwie wegsortiert und habe da auch nie weiter drüber geredet und habe diese Story auch nie weiter erzählt. Aber jetzt kann ich sie ja mal sagen.
Fragen an den Prominenten.
Klaas, hast du was auf dem Herzen, was du uns vielleicht noch nie erzählt hast und uns jetzt mal offenbaren möchtest?
Ja, kannst du dich erinnern, als wir
kam nicht gut an.
Auf Sizilien waren und den Ätna, die Asche, praktisch die Vulkanasche, die da oben aus dem Ätna rausgepustet wird, als wir mit Skiern diesen Berg runtergefahren sind. Weißt du das noch?
Wie kann ich das vergessen?
So, ne? Wir waren also in Italien auf Sizilien und unsere Aufgabe zum Duell um die Welt war, die mit Skiern da diesen Berg da runter zu fahren. Und die Aufgabe, das hat man ja nun im Fernsehen gesehen, wie das war und so. Und das war aufregend und auch anstrengend und so. Aber das war eigentlich vorbei zu dem Zeitpunkt, wo meine Geschichte beginnt. Und es ist eigentlich nur so eine kleine Sache, aber mir ist die irgendwie jetzt immer noch nachhaltig unangenehm, weil ich so spät war. Drauf
nach.
Und dann war ich also fertig mit dieser Abfahrt da, ne? Und dann waren wir unten am Fuße des Berges und ich habe mir meine Skier abgeschnallt. Wir haben natürlich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Oh, da ist einer mit Skiern da den Vulkanberg da runtergefahren. Mensch, Mensch, Mensch. Weil da sind so Leute unten dann am Fuße des Berges, war so eine Wanderstrecke und da sind immer mal wieder Leute vorbeigekommen, da wo wir praktisch fertig waren, wo wir dann auch nicht mehr gedreht haben. Und dann kam da so eine Gruppe von so Amerikanern, so ältere Amerikaner, so Wanderamerikaner, ne, mit so Patagonia-Jacken sind da so rumgelaufen. Und waren dann so recht interessiert an uns und so und haben sich dann auch so ja, interessiert gezeigt, haben mal nachgefragt, was machen wir denn da und so, ne? Und dann haben irgendwelche Mitarbeiter denen das so erklärt, was wir hier gemacht haben. Und dann kam eine Gruppe deutscher Wanderer vorbei, die mich wiederum kannten, die auch Duell um die Welt kannten. Und die haben dann denen so erzählt, wer ich bin. Und ich saß dann da so und hab geschwitzt in meinem Skianzug, ne, und hab mir dann meine Skier abgezogen und hab so gesehen, wie die deutsche Reisegruppe, der amerikanischen Reisegruppe erzählt hat, wer ich bin und was ich so mache. Und dann hab ich gesagt, ja, crazy guys und die machen immer total verrückte Sachen und so. Und erzähl das doch mal mit dem Donut. Erzähl das doch mal mit dem Donut. Erzähl das doch mal dem, sagte der Deutsche zu mir und dann nochmal auf Englisch, ja, here's a story with a donut. Ja, und dann gingen die aber weiter und ich stand also mit diesen Amis da, die jetzt ganz neugierig darauf waren, was denn nun mit dem Donut ist, was die Deutschen da angeteased hatten. Und ich saß da auf dem Boden und dachte mir, ja gut, dann erzähle ich denen das jetzt dann mit dem Donut.
Und dem Donut in der Stirn in Tokio.
So, ja. Genau, es gab ja diese Geschichte, dass wir also Flüssigkeit in meine Stirn hineingespritzt haben, dann konnte man da so draufdrücken und dann sah das aus wie ein Donut.
Normal, so. Ja.
Ganz normal. So. Und dann waren die also in Erwartung von, ich bin ein crazy Typ, ne, der crazy Sachen macht. der im Fernsehen offenbar über Grenzen geht. So wurde ich da anmoderiert von den anderen. Ne? Das waren aber so Bildungsbürger, so, weißt du, so Amerikaner, so aus Maine, ne? Mhm. So New England, so schlaue, fast europäische. Die sahen
schon alle aus wie Michael Caine, der Schauspieler.
Ja, die sahen alle aus wie Bill Clinton, so.
Also, ja.
Ja? mit so Wandermützen auf und so, ne? Wie Angela Merkel im Urlaub, so sah die aus. Und dann wollte ich diese Geschichte kurz erzählen und wollte dann also sagen, dass ich mir diese Flüssigkeit unter die Stirn gespritzt habe und habe dann aber zwei Worte miteinander verwechselt, die die Geschichte dann doch sehr anders für sie darstellen, als sie tatsächlich passiert ist und meine Craziness, die mir ja schon bescheinigt wurde, nochmal auf ein anderes Level hebt, auf ein Level, auf dem sie niemals war. Denn ich habe die Worte, indem ich gesagt habe, wo die Flüssigkeit reingespritzt wurde, habe ich die Worte Forehead, Stirn und Foreskin, Vorhaut, verwechselt. Also habe ich diesen Amerikaner, ich hab diesen Amerikaner mit fast schon Stolz, weil ich dem auch sagen wollte, wie witzig das war und so. Ich finde das ja auch, ich erzähle die Geschichte ja auch ganz gerne, so, weil es irgendwie lustig war. Ne? Und
das hast du wirklich noch also nie mit, erzählt? Das hast du
nee, das habe ich dann auch ganz schnell verdrängt. Das habe ich dem also mit richtiger Innenbrunst, habe ich diesem Amerikaner, diesem 60 Jahre alten Amerikaner, habe ich dann erzählt, dass ich mir richtig viel Windflüssigkeit in die Vorhaut gespritzt habe.
Und dann könnte man das so modellieren.
In dem Gedanken, ich spreche über die Stirn. Und habe ich gesagt, und dann, als das alles da drin war, konnte man mit dem Finger da reindrücken. Und dann sah das aus wie ein Donut. Und alle haben gelacht. Und dann bin ich mit dem Donut noch in eine japanische Bäckerei und komme erstmals so, ohne Japanisch sprechen zu können, einen Donut bestellen, nur mit Zeigen.
Und noch Karaoke singen danach.
Und da war noch Karaoke singen und so weiter. Und der hat mich angeschaut und seine Frau war auch irgendwie, sagen wir mal, der kam auch aus den Augen, too much information. Aber ich dachte, Mensch, die sind aber ganz schön konservativ. Also was stört die denn jetzt und so? Und erst als die wirklich 200 Meter weg waren, als die weitergewandert sind, fiel mir auf, Forehead, Foreskin, scheiße, ich hab die Geschichte falsch erzählt.
Weil die hast du dir wahrscheinlich immer an die Stirn getippt und dann dachten die, der erklärt nochmal, wie verrückt das war. Und du meinst, so da wurde es reingespritzt.
Gott, war das
peinlich. Oh Gott, das ist wirklich peinlich.
Oh. Aber dann, wir hatten ja direkt
dadurch,
danach,
dass es ja auch nie aufgeklärt wurde.
Ja.
Wir hatten danach ja noch eine Wanderung, wo wir dann von diesem Vulkan irgendwie 3 Stunden wieder in die Zivilisation laufen mussten und da gab es so viel Möglichkeiten, dass du mir die Story erzählst. Wir sind stundenlang nebeneinander hergetrabt und da warst du einfach still, ne?
Ja, hab ich nicht erzählt, ne? Ist mir zu peinlich. Ich kam damit nicht zurecht.
Was ist denn dein peinlichstes?
Guck mal, das ist ja...
Jakob, was hast denn du? Gibt's was, wo du sagst, das ist dir in deiner beruflichen Laufbahn so dermaßen in Erinnerung geblieben, als der peinlichste Tag ever?
Ja, da habe ich was, da war die dabei.
Was denn?
Hat was mit einer Kamera zu tun.
Oh ja, das war sehr peinlich.
Erzähl ich nach einer kurzen Unterbrechung.
Werbung.
Oh. Wir haben ja einen Partner auch schon seit letzter Woche.
Ja.
HelloFresh heißt der. Und in der letzten Woche hat Schmitty berichtet, wie sein Produkterlebnis war. Mhm. Zur Erinnerung, man kriegt da ja Zutaten. Und vor allen Dingen noch wichtiger, ein Rezept, richtig frische Zutaten und eine Erklärung, wie man die kocht und kann dann so zu Hause mit einem minimalen Aufwand ein Abendessen kochen. Und das habe ich diese Woche auch ausprobiert. Und ich würde jetzt mal so einschätzen, dass ich doch ein besserer Koch bin als ihr. Also weil ihr tut gern Bestandteile in Thermomix. Mhm. Oder der andere, also du, Klaas, ihr esst gern Quark und will euch nicht nachdrehen, das ist gern Kochen. Aber ich koche wirklich gerne und ich mag das auch, so zusammenzukommen abends und irgendwie zu Hause zu essen. Und selbst für mich, muss ich sagen, hatte das einen großen Vorteil, weil alles, was ich am Kochen nicht mag, muss ich nicht machen. Du kriegst nämlich, einerseits wird dir abgenommen die Suche nach einem Rezept. Dann wird dir abgenommen, zum Supermarkt zu gehen, weil du kriegst alles in so einem recycelten Karton nach Hause geliefert und jetzt kommt alles auch in der genau richtigen Menge. Also du musst nicht nervig irgendwas abwiegen oder so, sondern du hast dann genau die 8 Pinienkerne, die du brauchst und dir wird noch erklärt, wie du das machst. Du musst also nichts machen, außer du hast den Fun beim Kochen und den Fun beim Essen. Und das, muss ich sagen, fand ich gut an HelloFresh.
Tschüss Alltagsstress, HelloFresh. Und ob du es glaubst oder nicht, Ich habe das auch gemacht.
Du hast es gemacht?
Und ja, so weil ich dann dachte, okay, jetzt wurde mir so viel davon erzählt, jetzt habe ich das jetzt auch mal da und so. Und es gab, das könnt ihr mir nun glauben oder nicht, aber es gab bei mir Gnocchi und Dorade selber gemacht.
Glaube ich nicht.
Wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt so das öfter schon mal gemacht hat, und so, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt, aber es hat geschmeckt wie richtiges Essen. Und das habe ich noch nie geschafft. Ich habe noch nie mir richtiges Essen gemacht, sagen wir mal, Brot aufwärts.
Hast du zu Hause zugegeben, dass das von HelloFresh ist oder hast du so getan, als ob du es selber gezaubert hast?
Also, das sah zu Hause sah das aus wie eine Versuchsanordnung in irgendeinem Labor. Ja, natürlich habe ich das zugegeben. Die ganze Wohnung stand Kopf, als ich damit angefangen habe. Das ist natürlich so, wenn ich irgendwas neu anfange, was ich nicht kann, dann wird erstmal, weiß jeder im ganzen Haus davon. Ja, ich war kurz davor, bei den Nachbarn zu klingeln, gesagt, Leute, jetzt wird das Wasser aufgesetzt.
Übrigens muss man keine Sorgen, weil wenn die Sachen kommen, die sind alle gekühlt. Also, ne, das wirst du vielleicht auch gesehen haben bei deiner Dorade, da ist dann so ein Kühlpack drum und so. Mhm. Das ist, also kann man mal so.
Und wiederverwendbar.
Und das ganze Zeug ist recycelbar und so. Also, ich muss sagen, ich fand das gut und mir fällt es natürlich leicht, hier darüber zu reden, weil das ja irgendwie Bock macht und mir fällt jetzt nichts ein, was daran irgendwie nicht gut wäre. Und deswegen habe ich kein Problem damit, das hier positiv dastehen zu lassen. Das wird mir mit vielen anderen Produkten, glaube ich, nicht so gehen. Deswegen, also sehr gut, hat mir Spaß gemacht. HelloFresh, tipptopp.
Ich habe noch einen geilen Slogan.
Ja?
Tschüss, Alltagsstress, HelloFresh.
Werbung Ende.
So, und jetzt wollen wir aber hören, lieber Jakob.
Oh, ich finde, wenn es ein bisschen bedoof, gezwungen werde, nochmal diese Geschichte zu erzählen, weil ich damals, und da fange ich vielleicht mit dem Ende an, versucht habe, diese große Peinlichkeit durch einen psychologischen Trick einzudämmen und runterzuspielen. Und das war nötig, weil es eben extrem peinlich war. Also wir waren auf Vanuatu, das ist so, ne, haben wir auch schon mal hier erzählt im Podcast, glaube ich, ne, so eine sehr, sehr kleine Insel in der Südsee.
Inselgruppe
sogar. Stimmt, es waren so verschiedene Inseln. Da gibt es dann eine mit der Hauptstadt und dann aber auch welche, wo wirklich keine Sau wohnt. Und eine, auf der ist der Vulkan, das ist der Yasur. Da hast du, Klaas, auf Jokos Geheiß einen Ring in den Vulkan geschmissen. Mhm. Mhm. Und das musste ja nun gefilmt werden. Und da war Regisseur Schmidti zugegen und Handlanger Lund, dem natürlich auch sehr heiß war, auch eine große Luftfeuchtigkeit. Und kurz vor dem Vulkan ist es so, und das war wirklich, muss man ja sagen, echt sagen, eindrucksvoll, ne? Das ist eine Landschaft, die es so sonst nirgendwo gibt, eine einzigartige Mondlandschaft. So stellt man sich es auf dem Mond vor, ne? Also grauer Sand, ganz fein, kaum grüne Vegetation, sondern einfach alles grau und das mündet dann oben in diesem einzigartigen Vulkan, der auch eben die Eigenschaft hat, dass der immer wieder auch, also so nicht ausbricht, aber da knallt's dann.
Doch,
und der,
Eruption.
Und das sind Eruptionen, ne? Genau. Also der, ja. Aber es ist nicht dieses typische
Yasur Bild. Hieß der, Yasur.
Genau, dass da so Lava, also es ist auch Lava, aber es ist jetzt kein richtiger Ausbruch, sondern es sind so kleine Ausbrüche, die aber vor Ort natürlich sehr eindrucksvoll sind. Es vibriert alles und das macht einem auch irgendwie Schiss, ne? Und da sind wir halt hingelatscht, du als Frodo verkleidet und wir halt einmal da auf dem Weg, ne? Und kurz vorher haben wir noch, um so auch Mut zu sammeln und so, ne, haben wir noch ein kleines Päuschen gemacht. Und es gibt eine Kamera, die nennt sich PMW. Ich näher mich an. Das guck jetzt nicht so. Ich näher mich langsam dem eigentlichen. Und die ist in so einem quadratischen, in so einer quadratischen Tasche. Mhm. Eine ganz stabile Tasche auch. Also ja, jeder, der so Profi-Tech-Profi
mit bis zu 700 Kilo.
Kannst du, also es ist eine extrem stabile Tasche, viereckig. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Sitzbank. Ist so für den Leuten sagen, es sieht gleich aus wie eine Sitzbank. Ja, Lirum, Larum, wir da rumgelatscht und so, ne? Und kleines Päuschen, da gab so selbstgemachte Schnitten, auch echt super lecker, so aus so einem Hühnchen, ne, mit so einem Chutney.
So, was war denn jetzt nochmal mit dieser Sitzbank?
Ich könnte die Story weitererzählen, weil ich deinen psychologischen Trick, glaube ich, errate.
Ja.
Aber gut, erstmal mach mal, das sollst du dir selber gönnen.
Ja, jedenfalls haben wir eine Pause gemacht und in so einer grauen Mondlandschaft, also Neil Armstrong, als er auf dem Mond die ersten Schritte gemacht hat, ne, hat er jetzt auch nicht sofort gewusst, wo man sich da mal setzen kann, ne? Sondern er ist halt gelatscht und wieder rein in die Rakete, ne? Und ich bin ein kreativer Geist so und habe gesagt, Mensch, wo setzt man sich mal gemütlich hier hin? Und habe mich so platsch auf diese Kameratasche gesetzt. Und da habe ich schon praktisch am Arsch gemerkt, es hat so einen Knack gegeben.
So, jetzt, und das war nicht dein Steißbein.
Genau. Und dann habe ich aber gemerkt, das hat jetzt noch, ich habe es ja erstmal nur im Arsch gespürt und es hat jetzt noch keiner so gemerkt, ne? Und jetzt wusste ich schon, okay. In der Tasche ist die Kamera. Es hat einen Knack gegeben. Die Kamera ist aus Plastik. Die ist kaputt. Dann habe ich diese Tasche aufgemacht und habe eine Kamera gesehen. Die hat ja so einen Bildschirm, den kann man so ausklappen. Und der war komplett abgebrochen und die Kamera ging auch nicht mehr an. Und jetzt ist natürlich einerseits ist es ein wirtschaftliches Problem, weil die Kamera ist sehr teuer. Damals, weil sie sehr teuer war, also bestimmt 10.000 Euro Schaden. Und das größere Problem ist, wenn man einen Beitrag filmt, dann braucht man eine Kamera.
Vor allem auf einer abgelegenen Südseeinsel.
Weil, und da braucht man nicht nur eine Kamera.
Wenn man im Mediamarkt sitzt, ne?
Man braucht nicht nur eine Kamera, sondern man braucht, das ist jetzt mal so ein Tipp von uns, im besten Fall zwei, dann kann man nämlich schneiden. Und wenn das wegfällt, dann ist das sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Und es ist jetzt auch nicht passiert, als ich so gerade noch das entscheidende Bild drehen wollte, sondern einfach so.
Also als ich mich so darüber aufgeregt habe, weiß ich noch, Jakob, dass ich mich da sehr drüber geärgert habe und richtig so ein bisschen so wütend war.
Du hast aus der Haut gefahren,
ich meine, auch. Ja, aber ich konnte meine Wut nicht so richtig entfesseln, weil ich ja noch so Frodo-Ohren angeklebt hatte.
Und lange Fellfüße.
Lange Fellfüße und Frodo-Ohren und so eine Perücke hatte ich noch auf und diesen Ring hatte ich um den Hals und so ein Cape hatte ich um. Also ich sah halt aus wie so ein ganz schlechter Hobbit. Wie so wirklich ein Hobbit beim Kinderfasching.
Pro-7-Hobbit.
Pro-7-Hobbit. Und ja, Peter Jackson. Es bringt halt nichts, wenn man dann in so einem Aufzug dann da das HB-Männchen macht, ist es natürlich total lächerlich. Ne? Deswegen konnte ich nicht mal meine Wut so richtig ausfahren.
Aber ich weiß noch den Moment, als Jakob mit der kaputten Kamera so um die Ecke schleicht und irgendwie so wie ganz betröppelt und guck mal hier, hat er so die zwei Teile von der Kamera in der Hand, vielleicht kann man das irgendwie nochmal zusammen, ne? Und dann, ich glaube, der psychologische Trick, der super schlecht war, weil habe ich zu keiner Sekunde seit 3 Jahren geglaubt, dass du den Krater heroisch hochgelaufen bist und beim Kraxeln ist dir irgendwie, hast du den Griff verloren und bist zurückgestürzt oder draufgefallen auf dieses Ding. Und es wusste jeder, Monsieur Lund schwitzt so viel, ist zu anstrengend, er hat keinen Bock mehr, es ist ihm alles viel zu heiß und er will sich nicht auf den Stein setzen, weil da wäre die Hose dreckig. Und deswegen setzt er sich auf die Kameratasche.
Ja, aber der psychologische Trick wäre ja zu durchschaubar, zu sagen, ich bin gestürzt, sondern ich habe praktisch gesagt, ich bin gestürzt und habe das in so eine Gegenaggression umgemünzt. Ich habe gesagt, ich bin hier gestürzt, aber das sind hier auch Umstände, ey, das ist 40 Grad heiß hier und ich bin da gerade lang und du kannst null einschätzen, dass da auf einmal so ein Ascheblock sich löst und dann hab ich das Gleichgewicht, weil ich bin da vielleicht draufgefallen, aber Leute, es sind hier auch Zustände, klar, da geht mal was zu Bruch, ist ja logisch,
du
ist allen klar, so eine Selbstverständlichkeit
Du wolltest das verstecken in einer Empörung.
Ich wollte es in so eine Selbstverständlichkeit, dass ihr auch denkt, während ihr das hört, klar, das kann passieren. Weil es ist ja eigentlich was kann überhaupt gar nicht passieren.
Guck mal, ich habe mal Folgendes. Ich habe einmal in meinem Leben, nee, zweimal, aber einmal habe ich von meinem Vater richtig eine gescheuert bekommen. Ne? Und da ist Folgendes. Da habe ich nämlich auch so im Affekt sowas gemacht. Das war so. Wir waren bei uns zu Hause, in unserem alten Haus. Ich war noch ganz klein. Ich war so, weiß nicht, also ich muss da so, also 8 oder so gewesen sein. Und ich hatte aus dem Ips-Heft, hatte ich so eine Form und so eine Tüte Gips. Und da konnte ich mir selber so Fossilien gießen.
Ja, das war aber gut, ja.
So, und da saß ich also in der Küche und ich goss mir dann in so eine ganz flache Scheibe, ne, habe ich mir diesen Gips reingemacht und habe natürlich viel zu viel Wasser dazu gemacht. Und dieser Gips und das Wasser und was ich da so falsch zusammengemixt hatte, hielt wirklich nur durch die Oberflächenspannung des Wassers, hielt das gerade noch so in dieser Form. Und wir hatten ein paar Tage vorher den ganzen Flur über, wir hatten einen sehr langen Flur, hatten wir so neuen Teppich bekommen, der so überall verlegt war. So richtig langer Teppichboden, so der so 10 Meter lang war oder so. Und so festgeklebt war am Boden. Ganz neu. Und mein Vater stand an der Küche so, an der Spüle und machte irgendwie gerade so Bohnen aus so einer Dose raus. Und dann hat er gesagt, Klaas, pass auf mit diesem Gips, ne? Habe ich gesagt, ja, ja, kein Problem, ich pass auf. Und dann dachte ich mir, naja, das muss ja auch schneller trocknen, wenn ich das jetzt hier in der Küche stehen lasse, da dauert es ja bestimmt 24 Stunden, bis das trocken ist. Wenn ich das aber draußen auf die Terrasse stelle, dann geht es bestimmt viel schneller. Dafür muss ich ja eigentlich nur aus der Küche raus, durch den einen Flur, durch den anderen Flur, durchs Esszimmer, durch den Wintergarten und dann bin ich ja schon mal auf der Terrasse. Ne? Das wird ja wohl klappen mit diesem viel zu hoch gefüllten Förmchen aus dem Ipsheft. Und dann bin ich losgelaufen, hat mein Vater noch so über seinen eigenen Rücken so, während er mit den Bohnen beschäftigt war, gesagt, Klaas, pass auf mit dem Scheiß. Habe ich gesagt, ja, ja, Papa, kein Problem. Und dann bin ich einen Meter auf den neuen Teppich gelaufen, dann ist mir alles runtergefallen. Überall war Gips an den Wänden, auf dem Teppich, überall. Und dann bin ich sofort, dann habe ich, ist mir die Tränen sind mir in die Augen geschossen, weil ich wusste, ich habe jetzt richtig was falsch gemacht. Und ich habe gedacht, diese Tränen, die nutze ich jetzt und sag, aua, aua, Papa, ich habe meinen Fuß verknackt. Und das stimmte natürlich nicht. Und mein Vater hat sich umgedreht. Und ich sehe das nur noch in Zeitlupe vor mir, wie mein Vater diese Dose Bohnen in die Spüle reinschmeißt, die noch so einen halben Meter wieder rausfliegt, so, weil die mit so einer Wucht da in die Spüle reingedonnert wurde, mir eine klebt und dann sagt, und jetzt lügst du auch noch.
Erwischt.
Dann jetzt bin ich in mein Zimmer gerannt. Mein Vater ist mir hinterhergelaufen und hat mir seinen Hausschuh hinterhergeworfen.
Ich wünschte, wir hätten Jakob eine geklebt.
Frechheit.
Also der kam in der Kamera und dann bummt auch noch rein. Jetzt lügst du auch noch.
Ja, das wäre vielleicht ist das so ein Gegen. Weißt du, das ist so der Gegenentwurf zu so Philipp Einhorn, so gewaltfreier Kommunikation und so ist. Aber so
gewaltvolle
Kommunikation. Die gute alte Ohrfeige hält wieder im Büro Einzug. Scheiße.
Ja, na, ich würde das. Also gerade in Kindererziehung ist ja auch Loki Schmidt sehr angeeckt, wie sie gesagt hat damals, Gott hab sie selig, 1000 Worte bringen nicht so viel wie eine Ohrfeige. Da würde ich jetzt.
Kann man auch schwer in so ein Buch packen, weißt du, da gibt's wenig Kapitel zu der Aussage.
Stell euch mal vor.
Das ist doch nicht, man kann doch nicht sagen, die große pädagogische Ära der Ohrfeige kommt zurück. Da kannst du ja nicht mal ein Buch drüber schreiben, weil das ist ja schnell erklärt, was man jetzt zu tun hat mit den Kindern. Das kann man ja nicht, und das ist ja auch Quatsch, da muss man ja auch mal sagen. Ich finde, unter Erwachsenen kann man das ruhig mal machen, aber Kinder, die sollten nicht geohrfeigt werden. Meinem Vater tat es auch ganz leid. Der hat mich nur noch einmal verletzt, dann später, da hat er aus Versehen, hat er an der Tankstelle eine geraucht und dann hat er nicht gesehen, dass ich aus der Tankstellentür rauskam, hat sich umgedreht und mir mit der Glut die Stirn verbrannt. Aus Versehen, weil ich sehr klein war und dann hatte ich so einen kleinen Punkt zwischen den Augenbrauen. Und es tat ihm auch sehr leid, aber das war versehentlich. Muss
das,
man dazu
das
sagen.
War ihm bestimmt dann peinlich, das deiner Mutter zu erklären. Und da war er in derselben Situation.
Meine Mutter saß im Auto und mein Vater hat ganz normal, wie man es so macht, praktisch direkt neben der Zapfsäule erstmal schön eine gequarzt, weil wir gerade Pause gemacht hatten. Und ansonsten gab es keine Gewalt bei uns zu Hause. Ich habe das genauso wenig wie mein Vater, unterstütze ich das und möchte das auch nicht. Aber ich finde, unter Kollegen kann man es ruhig machen.
Ich finde es so geil, wenn wir eine Silvestersendung machen und die läuft aus dem Ruder und dann wird Jakob reingeschickt, euch eine zu knallen.
Nee, also Herr Melzer, ja. Herr Melzer,
bitte.
Hier vorne, Peng! So, jetzt ist gut, Herr Melzer.
Nichts mehr Herbie. Bam!
Melzer, wenn ich noch einmal Herbie höre, dann gibt's noch eine. Schmitty hat so auch so eine schreckliche Scham, weißt du, wo es einem so richtig heiß und kalt wird?
Innerhalb des Showgeschäfts, ja?
Ja, ist egal wo.
Ja, ich überlege gerade. Ich hatte.
Du warst auch mal Zivi. Warst du nicht Zivi?
Also. Ja, also ich war.
Wir sind die Generation, die noch aus dem Zivildienst berichten kann. Kannst du nicht mehr. Du hast mir noch nie von deinem Zivildienst erzählt. Wir sind doch, guck mal, wir sind doch noch die alten Hasen, die wirklich noch Zivildienst machen mussten. Wir mussten noch aufwendige Verweigerungen schreiben und so. Mussten noch sagen, dass wir nach die Brücken am Fluss, dass wir wirklich nicht mehr können mit dem Dienst an der Waffe und so. Ansonsten wurden wir gar nicht zugelassen zum Zivildienst. Das sind ja Zustände, die sich heute die jungen Menschen gar nicht mehr vorstellen können.
Ja, das Krasse ist, ich war auch wieder viel zu spät dran, mich, wie nennt man das, die Entschuldigung zu schreiben, warum man nicht zum Dienst an der Waffe antritt.
Ja, sondern Verweigerung heißt
die Verweigerung. Und das haben sie mir nicht geglaubt. Ich habe 5 Seiten Brief geschrieben und dann kommt das zurück und sagen, glauben wir nicht.
Peng! Nein!
Du lügst! Man hat's abgelehnt. Ja. Es ist nämlich so, also darf ich kurz erklären, für alle, die es nicht wissen. Man ist praktisch, also die offizielle Version war, jeder muss da zum Militär eingezogen werden. Das ist eben so, ja. Das ist der sogenannte der Wehrdienst, den muss jeder machen und der ist verpflichtend. Wenn man jetzt aber so Gewissensbisse hat, dass man das einfach nicht machen kann und man kann das gut darlegen, dann wird man auf einen sogenannten Ersatzdienst praktisch eingeplant und dann kann man das machen, was wir dann als Zivildienst kennen. Es ist aber nicht so, was der viele jetzt denken, dass man dann so ankreuzen kann, machst du Bund oder Zivi und dann ist das eben so, sondern es war im Prinzip nur die Alternative, falls man glaubhaft versichern kann, dass man einfach nicht geeignet ist als Soldat aus moralischen oder körperlichen Gründen. Entweder wird man ausgemustert, weil man also nicht mal einen Rucksack tragen kann, oder man sagt halt, tut mir leid, ich kann das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und da muss man Zivildienst werden und Zivildienst machen. Und da muss man eine Verweigerung schreiben, die also Copy-Paste und so, und da wurden dann auch die Besten rumgereicht, dass das auch ja klappt. Und so eine hattest du offenbar nicht.
Nee, nee. Und wir sind ja jetzt alle nicht Rainer Langhans, sag ich mal. Und das wurde natürlich erstunken und erlogen. So, da hat man ja irgendwie, dass der Opa aus dem Krieg erzählt hat. Und wenn man das hört, fängt man heute noch an zu zittern. Und wenn ich eine Waffe nur an Karneval sehe, dann kriege ich irgendwie die Tränen in den Augen. Und so ging das 5 Seiten lang. So, weil ich keine, ne, man hat irgendwie nochmal die Eltern gefragt, ob es irgendwelche Verwandten gab, die irgendwie mal eine Kriegsverletzung hatten oder so und hätte das dann umgemünzt. Und das hat nicht geklappt, da kam das zurück, dann hieß es hier, sie werden eingezogen im September, wir haben ihnen die Scheiße nicht geglaubt. Und dann konnte man aber nochmal nachlegen und irgendwann hat es dann geklappt. Und wenn, klar, wenn ich dir das noch nie erzählt habe, was beim Zivi passiert ist, das vereint quasi alle Storys, die wir heute hier besprochen haben. Nämlich es ist ein viele schamhafte Momente und irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also ich war beim Roten Kreuz und meine Aufgabe war es, ein behindertes Kind in eine normale Schulklasse zu integrieren. Das heißt, ich habe quasi während meiner Zivi-Zeit nochmal die komplette 2. Grundschulklasse wiederholt.
Ich saß nicht so an einem, für dich.
Ja. Deswegen bist du so schlau.
Deswegen rechne ich heute noch sehr gut. Ja. Aber ich saß da wirklich an so einem kleinen Schultisch um mich rum.
Adam Sandler in diesem Film.
Ja. Knie unterm Kinn.
Ja. Hatte aber gleichzeitig so eine so diese typische spätpubertierende Attitüde, so dass man irgendwie, man frisst so sein Nutella-Brot da hinten und trinkt seine Cola und hat eigentlich gar keinen Bock auf das, was man da macht. Und man sitzt dann da so umringt von Schulkindern, die halt gerade lernen, wie man schreibt. So, es war an für sich schön und ich hatte da einfach den Auftrag, dieses behinderte Kind da zu integrieren. Gab nur ein Problem. Das Problem war immer der Sport. Wieso? Wir hatten da Lehrer, die sehr bemüht waren, und das ist ja auch völlig zu Recht, dass er halt irgendwie die, dass das Kind den Eindruck gewinnt, es wäre normal integriert in der Klasse und kann möglichst alles machen, was gesunde Kinder auch machen können. Das war im Grunde mein Auftrag.
Hattet ihr denn einen guten Vibe, so ihr beiden?
Total.
Wart ihr ein gutes Team?
Ja, wir waren echt ein gutes Team, so. Und das war hat alles gut geklappt. Es hat nur absurde Blüten geschlagen, nämlich wenn zum Beispiel Schwimmunterricht war. Dann habe ich gedacht, naja, das ist ja easy, dann gucken wir dazu. Hier das Kind, das ich betreue, sitzt im Rollstuhl neben dem Schwimmbecken. Wir machen uns da eine gute Zeit. Und wenn die aus dem Wasser kommen, geht für mich der Arbeitsalltag weiter. Dann kommt aber ein Lehrer und sagt, nee, ist nicht. Der Sebastian, der soll das ja nachempfinden, wie das ist mit dem Schwimmen. Deswegen würde ich vorschlagen, Thomas, spring doch mal eben ins Wasser und wir schnallen dir den Sebastian auf den Rücken. Und dann hat...
Ja, das ist doch aber genau richtig.
Dann wurde er mir auf den Rücken geschnallt, hat mit seinem Arm mir den Hals abgedrückt und ich musste Bahnen schwimmen. Ich bin eine Stunde hin und her...
Hat das Sebastian denn Spaß gemacht?
Es hat ihm total Spaß gemacht, ja. Aber also bei mir ging es so.
Wie alt war der damals?
Der Sebastian war 7, aber es war ein...
Da wiegt er ja schon richtig... Bestimmt, wie wiegt man denn mit 7? Da wiegst du doch so bestimmt, was wiegt man denn da? 20, 25 Kilo?
Ich war kurz vorm Ertrinken. Ja, spätestens ab der dritten Bahn war ich kurz vor Ertrinken. Der hat vor Freude gequiekt. Die Lehrerin war stolz auf die pädagogische Maßnahme so. Und das war immer jeden Dienstag mein Schwimmunterricht. So.
Und auch, ich finde das aber gut, dass du sowohl, dass du Schwimmen noch mal richtig übst und dass du auch noch mal in die zweite Klasse gegangen bist und dass Sebastian das alles ermöglicht hat, finde ich, da kannst du immer dankbar sein. Jetzt nicht so 100 Jahre später noch mal sagen,
klar,
muss ich schwimmen.
Klar, doppelt hält.
Ich finde das sehr gut.
Weiß auch nicht, wen hier die Inklusion gut treffen sollte, Schmidi. Darüber musst du auch heute noch mal drüber nachdenken. Ob der dir nicht mehr gebracht hat als zu ihm.
Aber das Krasse, ich hatte noch eine 18-Jährige, auch die war wirklich schwerst behindert. Die konnte gerade noch einen Arm bewegen und saß auch im Rollstuhl. Mhm. Und die musste ich nach der Grundschule dahin fahren und sie betreuen. Und damit dieser eine Arm, der noch ein bisschen sich bewegt, damit der trainiert wird, hat irgendjemand mal gesagt, es wäre gut, wenn sie im Fechttraining mitmachen könnte. Allerdings nicht in einer behinderten Sportgruppe, sondern wirklich im regulären Sportverein auf hohem Niveau. Ich glaube, die waren so knapp an Landesmeisterschaften dran und so. Also wirklich eine gesunde Sportler. Und sie sollte da mitfechten und das Fechttraining mitmachen. Und da war auch eine Lehrerin, also die Trainerin, die hat das auch sehr ernst genommen. Die hat mich dann, wenn es zum Aufwärmen gibt, musste ich mit dem Rollstuhl die Bahn, die Laufstrecke hinterherlaufen. Und was noch viel absurder ist, es wurde dann gefochten. Der Denise wurde ein Degen in die Hand gedrückt, in den einen Arm. Und ich musste dann gegen einen Leistungsfechter kämpfen, indem ich den Rollstuhl immer so 2 Meter nach vorne, 3 Meter nach hinten, nach vorne. Und Denise hat so den Degen irgendwie in der Luft rumgeschwenkt. Und das ging wirklich 2 Stunden, irgendwie dienstagsabends musste man da ran. Das
ist nicht so sinnvoll.
Völlig skurril.
Ja, aber hatte auch Spaß, ne?
Ja, aber das.
Ja, gut, also wenn ich denke immer, also genau, das ist das eine, man denkt, das ist ja nicht so sinnvoll. Also in dem Moment, wo sowohl Denise als auch Sebastian sagen, Mann, das war ein super Tag heute mit Thomas und nächste Woche geht's wieder zum Fechten und übermorgen ist wieder Schwimmen und so. Und allen macht es Spaß, von mir aus jetzt bis auf Thomas, ist auch scheißegal, ob der jetzt immer an allen Spaß hat, ne? Du bist ja da auch
das zu. Das ist sein Credo.
Nee, ist ja auch noch wirklich auch egal, weil in dem Moment bist du da einfach der gute Freund, der Zivi, der helfen soll und das mit möglichst viel Begeisterung und Energie und lebensbejahend, das da durchzieht. Und ich finde das vollkommen richtig, dass du dann da auch ein bisschen leidest und auch da halb da absäufst. Ich finde das irgendwie richtig in der Aufteilung, dass er total Spaß hat, was macht, was er ohne dich nicht machen könnte und dass du da richtig dran zu arbeiten hast. So ist das. Und ich bin ja, muss ich auch sagen, glaube ich, genau wie du, bin ich der Mensch, der ich heute bin, zu großen Teilen, weil ich Zivildienstleistender war. Und ich glaube, auch dich hat das geformt.
Ich kann sicher, ganz, ganz sicher sagen, dass ich am ersten Tag, an dem ich Politiker wäre und was zu sagen hätte, da würde ich den Zivildienst einführen.
Ja, finde ich auch gut.
Verpflichtend für alle. Ich glaube, das ist wirklich das beste Jahr, das ich in meinem Leben hatte, so wo man so viel mitnimmt, wo es irgendwie das komplette Leben geprägt hat. Auch wenn das mal peinlich war, auch wenn es mal anstrengend war und man in Situationen war, die man sich heute kaum noch vorstellen kann, was man da so mitgemacht und erlebt und gesehen hat. Aber es ist so wichtig und ich finde es ein Unding, dass das irgendwie eingestellt wurde.
Na, du tust ja irgendwie dein ganzes Leben darauf ausgerichtet, erst in der Schule dich auszubilden, gegebenenfalls im Studium dich weiterzubilden, dich zu einem Akademiker zu machen. All das ermöglicht dir der Staat. Es geht alles nur so um das Individuum. Und eigentlich ist es doch nur richtig, dass es ein Jahr gibt, wo man irgendwie einen Dienst an der Gesellschaft verrichtet.
Na, vor allem ist es ja jetzt gemein, Es hat ja auch noch weitere Konsequenzen, ne? Also dass du jetzt, also es ist ja so, so ähnlich wie, sagen wir mal, der Zivildienst auch nicht fester Bestandteil verpflichtend war, sondern immer nur der Ersatzdienst war, ganz offiziell, ist das praktisch anheimgefallen mit einer total chaotischen, schrottigen Bundeswehrreform, die Karl Töder zu Gutenberg damals durchgezogen hat. Ja? Hat da also alles irgendwie mal ganz schnell gemacht, wollte da in die Geschichtsbücher eingehen und hat dann den Zivildienst praktisch mitsterben lassen und sagen wir mal, sehr lückenhafte Nachfolgeregelungen dann dahinter lassen. Also da gibt es jetzt sowas wie den Bundesfreiwilligendienst und so, der mitnichten das auffängt, auch für die Krankenhäuser und für die Pflegeeinrichtungen, für die sowieso schon zu wenig Personal haben, die zu schlecht bezahlt werden, die kommen jetzt noch nicht mal mehr in einen Zivildienstleister, auf den sie sich verlassen können, auch wirklich die ganze Zeit da ist, weil ein Bundesfreiwilligendienst das nicht ersetzt, weil die natürlich auch nicht so verlässlich dann immer da sind und auch nicht nachbesetzt werden können in dieser Periode. Du kannst ja den Leuten, die sowas dann machen, also ein FSJ oder ein Bundesfreiwilligendienst oder so, den kann man ja auch nicht vorwerfen, dass die dann zum Beispiel, weil die eine einmalige Karrierechance haben, nach ein paar Monaten das dann aufhören, diese Stelle nicht nachbesetzt wird, obwohl die in diesem Krankenhausalltag, ich sage jetzt mal als Beispiel Krankenhaus, dringend gebraucht werden. Weil nämlich die Gesellschaft natürlich nicht auf die wartet. Und das finde ich so gemein. Wenn das verpflichtend ist, dann muss sich alles, die ganze Welt, auch die ganze Karriereoption und so weiter, die müssen sich darauf einstellen, dass junge Menschen erstmal ein Jahr weg sind, ungefähr. Ja. Für alle, die das nicht machen, die haben dann nicht nur für wenig Geld Leuten was gegeben, freiwillig, sondern die haben auch noch Nachteile dadurch, weil alle links und rechts an ihnen vorbeiziehen und natürlich schneller ins Berufsleben starten, Geld verdienen und vielleicht Chancen haben, die diesen nicht haben. Und das finde ich so gemein.
Ja. Also unser Appell, das kann es wieder geben. Da sollte, da muss man sich was tun.
Muss man drüber nachdenken, wie man das genau macht und so, das ist jetzt auch mal schnell gesagt, aber ich finde auch, zum einen, damit der Laden läuft, ja, weil jeder einfach irgendwas machen kann und zum anderen aber auch, weil wir damit, glaube ich, weniger Arschlöcher produzieren für die nachwachsenden Generationen.
Lehrer tragen gerne Bootcut-Jeans.
Genau. So sieht's aus, meine Damen und Herren.
Klausi, bist du nächste Woche wieder hier?
Weiß ich nicht.
Oder bist du da immer noch?
Ich glaube wohl, ja. Nein, ich bin dann immer noch hier. Ich bin zwischendurch immer mal da. Also ich bin zwischendurch auch in Berlin. Und ich glaube, nächste Woche, soweit ich das jetzt richtig weiß, ich weiß nicht, an welchem Tag wir das nächste Woche machen, aber ich glaube, nächste Woche sehen wir uns zum Podcast.
Das wäre schön. Das wäre schön, wenn du wieder hier bist. Das konntest du gar nicht erzählen, wo du da genau bist und was ich da alles tue. Das müssen wir alles nächste Woche nachholen, deine Erlebnisse.
Das kann ich alles noch erzählen, genau. Also ich bin hier an dem Flughafen, hier passieren absonderliche Dinge und ich kann auch so ein paar Storys hier, also so, wenn wir uns hier Storys über den Flughafen ausdenken, um die bei Check dann zu verarbeiten in den Drehbüchern, muss man einfach sagen, dass die Realität hier vor Ort jede Fantasie übertrifft.
Und sag mal, du hast gestern nur gemeint, du hast heute Morgen gemeint, du bist so ein bisschen angedatscht. Bist du in eine Sauferei reingeraten oder was ist da los?
So ein bisschen, ja. Ja, ich habe, jetzt waren noch die Autoren, waren noch zu Gast, die hier also Check hauptsächlich schreiben. Und dann waren noch so ein paar Schauspieler hier, also der zum Beispiel mein Vater spielt, ja, oder meine Security-Check-Truppe, die waren alle da. Und irgendwie haben wir dann gesagt, komm, jetzt gehen wir essen. Und wie das immer so ist, man hat 20 Minuten also aufgegessen und dann sitzt man auch noch 5 Stunden da und trinkt was. Und das ist mir gestern passiert, an so einem Dienstag. Also ich bin so richtig abgerutscht und bin dann richtig verwirrt. Um 1:30 bin ich ins Bett gegangen und war einer von den Abenden, wo ich schon eine Kopfschmerztablette genommen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, in Erwartung von großen Kopfschmerzen am nächsten Morgen, die dann trotzdem kamen.
Viel gelallt, viel getrunken. So.
Ja, aber war nett. Also ich meine, kann man ja auch mal ab und zu mal machen. Ne? Ich mache das äußerst selten.
Ein gutes Recht.
Und ich finde, ab und zu kann man das mal machen. Und ich habe hier nicht viel zu tun, außer heute ist zum Beispiel so ein Tag, das ist ja beim Film mal ganz interessant, man weiß immer schon vorher, was passiert, ist ja bei unseren Shows nicht so. Heute ist so ein Tag, heute muss ich hauptsächlich von links nach rechts laufen.
Klingt in so einer
Uniform. Ich muss immer so irgendwo lang laufen und dann muss ich einmal sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt hier ins Büro. Oder ich muss einfach sagen, ja, ich habe ihm das schon gesagt. Und dann gehe ich wieder weg.
Das sind deine Sätze für den Tag.
Das ist meine Aufgabe. Ja, und ich check selber gar nicht, in welchen Folgen das dann, wo das dann reingeschnitten wird und so, weil ich den Überblick verloren habe. Aber es ist so eine Ecke vom Flughafen, die gehört jetzt uns. Und da werden jetzt ganz viele verschiedene kleine Miniszenen aufgenommen, die dann so auf alle Folgen verteilt werden. Und ich habe komplett den Überblick verloren, wann ich, warum, wie, was sage, weil ich auch immer dasselbe anhab. Also weiß ich gar nicht, was da genau passiert. Die sagen mir dann, lauf mal da lang und sag, bis später. Schöne Grüße und dann mache ich das.
Also wenn du dafür einen Zivi brauchst, sag Bescheid. Ich komme nach Kassel.
Schneid dich auf den Rücken.
Also, machen wir es so. Alles klar. Ja, komm gerne vorbei, ihr seid herzlich eingeladen hier. Kassel ist wunderschön und wirklich also die Blüte Nordhessens.
Baywatch Berlin gibt es ja immer Freitag 0 Uhr. Das wollte ich eigentlich auch noch einfach mal sagen. Ne? Mhm. Also für Leute, die
das jetzt verwirrend, hören. Ne? Die Leute denken zum Beispiel, ich bin einer, ich denke dann, das gibt's Freitag. Dann, wenn der Tag Freitag vorbei ist.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Genau, also man kann Donnerstag lange aufbleiben, dann kann man schon im ganz frühen Morgen des Freitags die aktuelle Folge hören. Es gibt's auf allen Plattformen, was ja auch ultra cool ist.
Man
kann es überall hören, Schmidi, oder?
Ja, überall, überall.
Und mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist vorbei.
Wir sind ja für den Deutschen Podcastpreis nominiert.
Ja. Wir und 700 andere Podcasts.
Genau, darum muss man nämlich reden. Also es gibt ja Preise, die kuratieren, also die wählen aus. Mhm. Und dann, ja. Nee, also wollen sie es nicht malig machen, aber es sind alle Podcasts sind nominiert, klasse.
Ich habe erst so bei Twitter gelesen, dass wir für irgendwas nominiert sind. Da geht bei mir so der Feierhut, der geht in die Luft. Und dann habe ich da geguckt und dann sehe ich da, oppala. Sind ja 500 Nominierungen. Ja. Man muss in einem Suchverzeichnis unseren Namen eingeben, um uns überhaupt zu finden auf der Nominierungsliste.
Aber gut, dass wir Baywatch Berlin heißen. B wie Baywatch und dann kommt das A. Das ist schon mal gut für uns.
Es ist leider nicht alphabetisch geordnet. Wir kommen irgendwann, man muss eine halbe Stunde runterscrollen, dann kommen wir, dann kann man für uns voten.
Das könnt ihr doch mal machen. Also wir würden uns freuen und wir sehen es ja auch letztendlich so, wenn wir da hingehen.
Ganz wichtig ist das.
Unbedingt
voten.
Da
super wichtig.
Uns einen auf die Lampe gießen, dann entsteht ja auch wieder eine Geschichte für einen Podcast. Also seht es eher so als Recherche-Support eurerseits an.
Und lasst euch da nicht von der Ironie von Glashäufer Umlauf jetzt beeindrucken. Jakob und ich freuen uns,
absolut,
wenn da irgendwie eine Feier rausspringt, wo wir eingeladen sind. Absolut. Wir hatten ja letzte Woche, Klaas, so einen ganz, ganz, ganz erbärmlichen, demütigenden Hilferuf an die Macher der Fashion Week Partys, dass sie uns doch bitte einladen wollen. Und weißt du, was rumkam? Null, niente.
Gar nichts.
Keine einzige Einladung im Postfach. Nichts. Ich gucke jeden Tag in mein Instagram. Nichts ist da drin, keine Party. Ich weiß nur, dass Fashion Week ist, weil Thomas Hajo postet.
Traurig. Shame on you, Fashion Week. Gut, Klausi. Dann hören wir uns
Leute,
und sehen uns auch.
Ich muss jetzt
Woche
hier
wieder
weiter von links nach rechts laufen und zwischendurch setze ich mich in die Luft und hoffe, dass mir in der Zeit einer einen Stuhl unterschiebt. So ist das nämlich.
Mhm. Nicht auf die
Film.
Kamera setzen,
hier wird,
das gibt Ärger.
Hier wird sich noch gekümmert um seine Schauspieler. Ich werde hier behandelt wie Norbert De Niro persönlich. Und also jetzt werde ich mich also wieder mal da hineinwerfen, ja?
Mach den Liefers.
Genau, ja.
Mach ich.
Sorg eine Brille und lutschen.
Sag mal, habt ihr gesehen, eigentlich eine Sache noch zu Janis Liefers. Letztens wollte ich irgendwie googeln, ob der Mollert, ne? Der Gustl Mollert, den sie da in der Klapse eingesperrt haben.
Der aber nicht so beknackt ewig. Ist.
Genau. Mhm. So, ne? Den wollte ich googeln, weil ich irgendwie dachte, im Moment hatte der nicht so einen komischen Auftritt mit so einer Topfpflanze. Ne?
Ja.
Der war irgendwie, dachte ich mir, wenn ich an Mollert denke ich immer, dass der so einen Gummibaum irgendwie im Arm hatte, so den der praktisch so ähnlich, zu dem er in dieser Klapse eine Beziehung aufgebaut hat, so ähnlich wie Tom Hanks mit diesem Wilson-Ball.
Ja.
Ne? Und dann dachte ich so, Moment. Und dann google ich und dann kriege ich so ein Bild von Mollert und denke mir, das ist ja krass. Der sieht ja aus wie eine Mischung aus Albert Einstein und Jan-Josef Liefers, der Mollert. Bis mir dann auffiel, das war der Film über Mollert, aus dem ich einen Screenshot gefunden hatte. Und da sieht nämlich Jan-Josef Liefers aus, als hätte er sich schlecht als Albert Einstein verkleidet. Und das ist dann Gustl Mollert. Also wenn hier einer in die Klapse gehört, dann ja wohl der Liefers. So Leute, macht's gut. Ich lege jetzt auf.
Okay, Klausi. Tschüss.
Ciao.
Bis nächste
Tschüss.
Woche.
Macht's
ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ich hab euch ganz doll lieb. Ich drück euch.
Buschi, Baba.
Tschüss. Berlin.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.